Wilfried hat über diese zwei Denkweisen unter den Christen gesprochen, dass du verloren gehst, sagen die einen, wenn du nicht richtig handelst, und die anderen sagen, du gehst nicht verloren. In gewissem Sinn musst du es näher definieren, verloren wann? Nämlich in Ewigkeit oder zwischenzeitlich? Jeder, der den Herrn aufnimmt, empfängt das ewige Leben. Das heißt, du gehst in Ewigkeit nicht verloren, sonst ist es bitteschön kein ewiges Leben. Dann hast du irgendwas empfangen, was irgendwann kaputt geht. Das ewige Leben ist ewig. Es kann nicht sein, dass wir in Ewigkeit verloren gehen. Dann habe ich nicht das ewige Leben bekommen. Oder du denkst, Gott gibt dir ein Leben, wie er dir ein Buch gibt. Zack, du kriegst ein Buch, das ewige Leben, und dann bist du nicht lieb, und dann musst du halt das Buch wieder geben. Aber das ewige Leben ist Leben. Es ist keine Sache. Es ist kein Buch. Wenn ein Kind geboren wird, dann ist es ein Kind der Eltern. Ob es nachher lieb ist oder böse, ist eine zweite Sache. Und dann sagst du, okay, mein Kind ist so böse, ich muss es jetzt entkindifizieren. Ja, es ist nicht mehr mein Kind. Auch das geht nicht. Es bleibt immer dein Kind. Du kannst sagen, ich verwerfe es, ich gebe ihm kein Erbe, ich bringe es um, es bringt gar nichts mehr, das ist alles Quatsch. Es bleibt immer dein Kind. Und das ist sehr wichtig. Wenn wir ein Kind Gottes sind, bleiben wir es immer. Und jetzt kommt das große Aber. Und das ist sehr wichtig zu sehen. Du kannst eine Zeit verloren gehen, nämlich 1000 Jahre. In der Zeit kannst du verloren gehen vom Leben. Du kommst 1000 Jahre woanders hin. Die einen, die mitgearbeitet haben, feiern mit dem Herrn, regieren, und die, die wie dieser Sklave, der es alles verbuddelt hat, er wird 1000 Jahre bestraft. 1000 Jahre äußere Finsternis. Irgendwo, wo an ihm entsprechend gearbeitet wird. Gott arbeitet an diesen auch, damit sie nach den 1000 Jahren wieder dabei sind. Es gibt einen sehr harten Vers, wo du wirklich denkst, es ist fertig, du bist kein Kind Gottes mehr. Den will ich euch auch sagen, das ist in Offenbarung 3, Vers 5. Dort heißt es, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen gewiss nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. So, das ist klar, wer überwindet, bleibt im Buch des Lebens stehen. Wer nicht überwindet, wird ausgetilgt. Du kommst aus dem Buch des Lebens raus. Aber, und das, da brauchst du die ganze Bibel, nicht für immer, sondern du stehst eben diese 1000 Jahre nicht mehr drin. Aber lob den Herrn, danach schreibt er dich wieder rein. Ja, das ist sehr wichtig, weil sonst ist dein Glaubensleben gestört. Ich sag dir, wenn ich immer Angst hätte, jetzt bin ich wieder für ewig verloren, jetzt bin ich wieder dabei, jetzt arbeite ich gerade wieder für den Herrn, das war eine Top-Woche, ich bin mit dem Herrn, ich bin gerettet, nächste 3 Wochen ziehe ich mich in der Versammlung nicht, die Bibel habe ich nicht gelesen, gebetet habe ich auch nicht, ich bin verloren. Oh Jammer und Not, es hat keinen Wert mehr, ich bin kein Kind Gottes mehr. Das macht dich psychisch kaputt, solch eine Denkweise, das ist keine kleine Sache. Es ist sehr wichtig zu sehen, unser Vater bleibt unser Vater, alle Zeit voll. Ja? Und wir haben eine Zeit, wo es uns entweder gut geht oder schlecht geht. Ja? Aber das brauchen wir, um heute gesund mit dem Herrn voranzugehen. Das ist ganz wichtig.
Es ist schon sehr interessant, wenn ich noch kurz anfügen darf. Das ganze Neue Testament zeigt uns neben der Errettung immer den Wunsch, dass Gott uns zur Reife bringen will. Die ganzen Briefe gehen immer darum, Probleme zu lösen, damit die Gläubigen vorangehen. Paulus schreibt zu den Korinthern, es macht so den Eindruck, als ob sie schon zur Reife gelangt wären, aber sie sind doch noch nicht reif. Ja? Sie müssen wieder vorne anfangen. Ja? Der Wunsch Gottes ist, erwachsene Kinder, Söhne zu haben, die reif sind. Ja? Und Satan, der ja immer gegen das Volk Gottes kämpft, er möchte genau das verhindern. In Offenbarung, wir haben es ja auch schon gelesen, wenn die Überwinder kurz vor dieser Zeit des tausendjährigen Reichs entrückt werden, was wird passieren? Satan wird auf die Erde geworfen, weil er hat dann keinen Raum mehr dort. Satan will regieren und er möchte verhindern, dass wir reif werden. Wenn ihm das gelingen würde, würde es keinen Vorsatz Gottes bis ans Ende geben. Ja? Nur Unreife, da wäre der Vorsatz Gottes nicht erfüllt. Aber Gott braucht und will auch reife Söhne und er wird sie auch bekommen. Und weil Satan nicht will, dass wir zur Reife kommen, hat er so eine Lehre in das Christentum hineingebracht, die so lehrt, Hauptsache gerettet und dann gute Werke. Dann holen wir, komischerweise, so hat es vor, oder so haben es ja viele gemacht, nachdem wir dann aus Gnade gerettet sind, fangen wir an, Werke zu tun, die an das Alte Testament erinnern. Ja, auf einmal versuchen wir, das Alte Testament zu halten. Das sagt Paulus oder Petrus, sie sagen, was wollt ihr jetzt wieder zurück zum alten Bund? Was wollt ihr jetzt wieder zum Gesetz? Wir wissen doch, wir können es eh nicht halten. Das heißt, der Feind will uns einreden, jetzt gilt es, dass wir was tun und dann ist Gott zufrieden. Und wenn wir das nicht tun, dann ist schlecht. Gott will uns zur Reife bringen. Das ist so gewaltig. Gott will, dass sein Leben zur Reife kommt. Und die Religion will, dass wir nicht reif werden. Weißt du, wenn du nicht reif bist, brauchst du immer den Pfarrer. Dann brauchst du immer den Priester. Dann brauchst du immer einer, der dir sagt, was du zu tun hast. Wenn du nicht reif bist, kannst du die Bibel nie lesen. Du wirst sie nie verstehen. Weil ein Unreifer, dem kannst du ja die Bibel nicht in die Hand geben. Die Religion will uns dumm, unreif, kindisch und was weiß ich lassen. Der Herr will, dass wir reif werden, dass wir zur Herrschaft kommen. Und deswegen, das ist seine Zielrichtung. Und diese Lehre, dass wir verloren gehen, das ist, passt in die Richtung, bleib dumm, bleib unwissend, zittert dein ganzes Leben lang, zitter. Reife ist nicht nötig, oh, du hast geschafft, du bist nicht mehr verloren gegangen, sehr gut, Philipp, juhu. Aber der Herr sagt, wo sind meine reifen Seelen? Das müssen wir durchschauen, es ist ein Trick des Feindes. Und deswegen, wir haben ja vor ein paar Wochen haben wir gelesen, ich weiß nicht, ob ich euch noch erinnern kann, im Neuen Bund gab es, Anna, frag dich mal was, was meinst du, wie oft im Neuen Bund Halleluja vorkommt? Im Neuen Testament.
Du warst nicht da.
Wie deswegen kann ich dich fragen, wie andere mal sagen. Du kannst deinen Mann auch fragen.
Wie oft das Wort Halleluja im Neuen Testament ist.
Ja, schon allein.
Ja, jetzt du warst zwar auch nicht da, aber... Okay, ein paar hundert Mal, was sagst du? Okay, du bist der Sache näher, viermal. Und zwar im Zusammenhang mit dem Fall der großen Hure. Nachdem Gott dieses religiöse System gerichtet hat, der Himmel hält es nicht mehr aus, Halleluja, Halleluja. In wenigen Versen rufen sie viermal Halleluja. Findest du sonst gar nicht, ja? Weil sie sind so begeistert, endlich ist dieses System beendet. Das die Menschen dumm hält, unmündig hält, ja einfach irgendwo gefangen hält. Halleluja.
Offenbarung 19, die ersten sechs Verse. Da kommt es viermal. Das war's dann noch.
An einer Stelle.
An einer Stelle kommt es viermal. Und wie er sagt, nachdem die große Hure gerichtet ist, danach ruft alles Halleluja. Das muss uns nachdenklich machen. Ja.
Ja, mich hat der Satz berührt. Die Vorbereitung für dieses Reich ist das Leben mit dem Herrn heute. Und das ist wirklich der Schlüssel. Der Herr hat uns wiedergeboren. Der Herr hat uns gerettet. Wir sind seine Kinder. Und was machen Kinder? Kinder wachsen, ist eigentlich ganz normal. Kinder essen, trinken, schlafen, spielen, wachsen, lernen dann. Das ist einfach ein normaler Prozess. Und so ist es auch mit uns. Ja. Wir haben heute Morgen den Vers gelesen, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen der Errettung, sagte er zu Gläubigen. Die hatten ja schon die Errettung von der ewigen Verdammnis. Aber Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir diese Errettung, diese völlige Errettung, wo auch Petrus schreibt, die wir das Ziel unseres Glaubens erlangen, die Errettung der Seele, dass wir das erlangen, ja.
Amen.
Und dafür hat Gott uns bestimmt, das ist ganz normal. Ganz normaler Prozess, ja. Wenn Eltern Kinder haben, die wollen, dass die Kinder wachsen, dass sie reif werden, dass sie selbstständig werden, ja, dass sie später mal das Erbe in Besitz nehmen können, ja. Und so ist auch unser Vater. Und wenn wir mit ihm dieses Leben leben, ganz normal, ja, wir haben dieses Leben empfangen und wir leben mit dem Herrn und dann werden wir auch dieses Ziel erreichen. Amen. Also offen. Oft ist es so in unserer Vorstellung, ja, ich will ein Überwinder werden, Ärmel hoch und jetzt, oh, jetzt muss ich so viel machen, ja. Aber wir haben so ein wunderbares Leben in uns. Und wenn wir dieses Leben in Anspruch nehmen, mit dem Herrn leben, ja, der Herr ruft uns immer wieder auf seine Stimme hören, dann werden wir auch zur Reife kommen. Ja. Essen, trinken, den Herrn anrufen, so viele wunderbare Dinge, die der Herr uns gegeben hat.
Amen.
Und dann wird das Leben zur Reife kommen. Das ist ein ganz normaler Prozess.
Ja.
Und das genieße ich wirklich auch in der Gemeinde, dass wir so ein Wort der Ermutigung hören, dass wir mit dem Herrn zusammenarbeiten dürfen, dass wir zu ihm kommen dürfen und ja, und dass wir halt diese Bedingungen, die das Leben braucht, dass wir das auch geben, ja. Natürlich, wenn ich mich den ganzen Tag ins Bett lege und nichts mache, dann passiert auch nichts, ja. Aber wenn ich mein Leben mit dem Herrn lebe und das wollen wir ja alle, ja, dann hat der Herr immer einen Weg, uns zu retten und voranzubringen und auch zur Reife. Das Leben kommt zur Reife. Ja. Und dann gibt es auch mal Druck und Hitze, das ist auch normal. Ja, in der Schule kommen dann auch Prüfungen. Ja. Das ist ganz normal. Und so auch in unserem Leben. Da kommen dann auch Prüfungen und ja, es gibt Schwierigkeiten, aber der Herr ist ja da. Und das ist einfach so ermutigend, ja.
Amen. Jesus.
Amen. Ich genieße sogar an dem Bild einiges. Also was er schon sagte, aber ich genieße hier noch mehr die Souveränität Gottes in vielen Dingen. Zum Beispiel, für uns ist alles sehr klar, wenn du Landkarte hast, wo ist Norden bei der Landkarte? Wo ist Norden?
Ja, oben.
Oben.
Genau.
Verstehst du, für uns vielfach selbstverständlich,
ja.
Aber es ist Gottes Souveränität. Dass es oben ist. Jetzt müsst ihr fragen, warum?
Wie komme ich jetzt da drauf?
Ja, genau. Es ist sehr einfach. Es gibt einen Vers. Jesaja 14, Vers 13. Es ist nämlich, Norden ist oben. Oben. Ja? Und am obersten oben, im äußersten Norden, wohnt nämlich jemand. Das ist in Jesaja 14, Vers 13, da kannst du sehen. Dort ist der Thron Gottes, auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Dort wohnt Gott. Halleluja. So, das ist schon schön, ich genieße schon, weißt, selbst die Anordnung einer Landkarte, wo Norden ist, ist kein Zufall. Es ist oben, weil Gott oben im äußersten Norden wohnt. Und genauso genieße ich, dass das Tote Meer dort ist und der See Genezareth dort. Das ist auch kein Zufall.
Ja, genau.
Weißt du, kannst sogar Geografie genießen. Wenn du ein bisschen dich auskennst, kannst du verstehen, alles, was Gott macht, selbst wo der See Genezareth liegt und wo das Tote Meer liegt, ist die Souveränität Gottes.
Amen.
Das Leben ist über dem Tod. Umgekehrt hätte es mir nicht gefallen.
Ja.
Wirklich nicht. So souverän. Und dann eben diese Tatsache, was das eine lebendig macht und das andere tot. Das ist so souverän. Ja, wir Christen sollen nicht nur ständig empfangen. Und nichts kommt aus uns raus. Das macht uns geistlich tot. Aber wenn wir uns darin üben, selbst wenn ein bisschen was rausfließt, das ist schon gut. Das bringt dem Geist was. Ja.
Amen.
Drum kriegt ihr doch mich auch noch nicht still.
Amen. Jesus.
Amen.
Amen.
Ich wollte auch noch was sagen.
Ja, das sagt was.
Letzten Sonntag habe ich versucht, Beate anzurufen, oder habe ich Beate angerufen, meine Schwester, und irgendwie habe ich gedacht, ach, ich lese jetzt was aus Jesaja. Weil Norbert hat eine Schwester in der Versammlung, ich bin ja in Stuttgart, auf Jesaja 51. Ja, Jesaja 51 gelesen. Und ich habe sowieso vorher schon mal gelesen, weil eine andere Schwester hat schon ein paar Wochen vorher was gelesen. Und ich habe da zwei Kapitel circa gelesen. Und ich habe nur gelesen und ich war so erfreut und so. Und ich habe die angerufen, sie war nicht da und ich habe einfach den Vers vorgelesen. Und zwar lese ich die jetzt auch. Also Kapitel 51, Abvers 1, Jesaja. Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn ich rief ihn als einen Einzelnen, und ich segnete ihn und nährte ihn. Denn der Herr hat Zion, denn der Herr tröstet Zion. Amen. Tröstet alle seine Trümmerstätten. Und er macht seine Wüste wie Eden und seine Städte wie den Garten des Herrn. Jubel und Freude findet man darin. Lobpreis und Stimme des Gesanges.
Amen.
Ja, das Blicken auf den Felsen, ja. Das Blicken auf den Felsen, aus dem wir sogar gehauen sind. Und das ist auch so ein gutes Fundament, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich sollte mich viel mehr noch üben und dadurch auch hinwegschauen von allem anderen. Einfach auf ihn zu schauen und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid.
Amen.
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 473. Ne?